Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Moodboard Podcast. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und heute habe ich mir wieder einen sehr, sehr spannenden Gast eingeladen, Christoph Stavrou. Er ist UX-Designer, er ist Speaker, Podcaster, hat schon zwei eigene Unternehmen gegründet und mit ihm werde ich heute über das Thema Personal Branding sprechen, wie er das ganze Thema angeht, wie er das ganze Thema sieht und welche Tipps er uns mit auf den Weg geben kann, wie man seine eigene Personal Brand aufbauen kann. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, Christos. Freut mich sehr, dass du da bist. Heute zum Podcast. Wie geht's dir?
Bei mir ist alles cool. Danke, Samuel, für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Ich habe noch gar nichts von dir angeteasert. Du bist UX-Designer, du bist Gründer mehrerer Unternehmen, bist aber auch Speaker und hast auch selbst deinen eigenen Podcast, der gerade so die ersten Folgen auch rausgehauen hat quasi. Erzähl doch mal, wie kam es dazu, zu dem ganzen Unternehmertum?
Ja, also ich roll die Geschichte ein bisschen von hinten auf, aber ich erspare dir jetzt, wie sich meine Eltern kennengelernt haben und springe direkt zu dem Punkt, wo es bei meinem Lebenslauf quasi anfängt. Und zwar habe ich zwei Ausbildungen genossen und auch abgeschlossen. Und zwar die erste war als Fachinformatiker, damals noch viel mit C-Sharp, Visual Basic und solche Sachen. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass mir das nicht liegt und nicht so viel Spaß gemacht hat, quasi in dem Computer zu arbeiten und in dem Programm, sondern als das Programm dann endlich fertig geschrieben worden ist und logisch alles funktioniert hat, dann hat es mir Spaß gemacht, die GUI hieß das damals, oder heutzutage wird das auch noch verwendet, aber heute spricht man eher vom User Interface Design, quasi aufzubereiten und den Leuten begreiflich zu machen, was das was die App oder das Programm quasi von einem möchte und wie man dann am schnellsten und unkompliziert ans Ziel kommt. Und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich dann eine zweite Ausbildung drangehangen habe als Mediengestalter und dort habe ich halt auch von der Pike erstmal Print gemacht und Farben und Typografie und dann ging es halt im Switch mit der digitalen Richtung und spätestens 2007, als das erste iPhone vorgestellt worden ist, hat sich das alles komplett bei mir gewandelt, weil ich hatte das Device dann in der Hand und habe gemerkt, okay, krass, da geht die Richtung hin und habe mich quasi drauf gestürzt, konnte mir erstmal noch kein iPhone leisten und habe dann eher den kleinen Bruder gekauft, das war der iPod Touch, das war quasi mehr oder weniger ein iPhone, aber halt beschnitten auf alles außer Anrufen und damals auch suspekt, dass man sogar für Updates zahlen musste, damit du halt ein paar mehr Funktionen hattest. Und ja, fast forward, als ich dann mehrere Unternehmen auch von innen gesehen habe, in der Festeinstellung, habe ich halt entschieden, okay, was willst du eigentlich machen und wo willst du hin und was macht dich denn glücklich? Und ich wollte halt immer so ein selbstbestimmtes, kreatives Leben ausüben und habe dann Zeus Design gegründet, womit ich dann halt in die Designschiene mehr und mehr Fuß gefasst habe und mache heute User Experience Design, Strategie und Beratung da in dem Bereich. Und ich habe dann 2017, 2018 schon die Idee gehabt zu Wenig Her und das ist das Unternehmen, wovon du angesprochen hattest, auch wo der Podcast jetzt erschienen ist. Und zwar geht's bei Wenig Her eigentlich darum, die Frage zu beantworten, was bei Haarausfall hilft. Und wenn man mich jetzt sieht, dann ist die Antwort, eine Glatze hilft bei Haarausfall. Und bin dann auch durch dick und dünn gegangen, viele Sachen ausprobiert und gemerkt, nee, das wird tatsächlich dünner oben und die Haare sind dann auch vom Kopf nach unten gewachsen oder auf Rücken und Stellen, wo man denkt, okay, alles klar, das kommt wohl mit dem Alter dazu. Und ich habe mir dann überlegt, wie kannst du denn die Menschen erreichen, die halt von ähnlichen Problemen und Sorgen geplagt sind, wie ich es damals war. Und da war halt Podcast auf jeden Fall Prior 1 und bin jetzt auch dabei, mehr Interviews zu führen und mich da auch reinzufuchsen, weil ich war auch lange Schiene immer auf der Seite, wo ich Podcast gerne gehört habe, also Konsument und auch YouTube-Videos konsumiert habe und daraus auch viel Wissen mir aneignen konnte, worauf man achten muss und wie man, sage ich mal, ein Interview einleitet etc. Und dann bin ich halt durch das Projekt Venicare erst in die produzierende Schiene gegangen, dass ich sage, ich biete jetzt auch einen Podcast an, um da nämlich die Message halt an die Menschen zu bringen. Und dementsprechend dachte ich mir, okay, Audio ist eine Sache. Wie sieht's denn mit Bild und Ton aus, dass man die beiden Welten quasi kombinieren kann? Und ja, dann bin ich zu YouTube gelandet und habe da auch festgestellt, das geht nicht so einfach, auch nicht von jetzt auf gleich, sondern man muss sich da auch erstmal viel Wissen aneignen. Und ja, bin jetzt dabei, dass ich dann auch die Podcasts quasi mit Bild und Ton ausstatte und die dementsprechend dann auf YouTube hochlade. Und da bin ich aktuell und mache dann nebenbei natürlich noch das Design und habe echt extrem viel Spaß mit dem neuen Projekt.
Also es ist Wahnsinn, also eine lange Liste. Ich finde es klasse. Und du meintest ja vorhin auch so, du willst ein selbstbestimmtes Leben führen und ein kreatives Leben. Und ich finde, man merkt es total. Also ich kann dich direkt sagen, woran man es festmacht. Aber ich habe natürlich auch deine Website mir mal angeguckt und bin ja auch über LinkedIn auf dich gestoßen. So. Und es ist einfach, passt irgendwie alles zusammen. Also irgendwie du als, weiß ich nicht, wie du halt auftrittst, wie du aussiehst, deine Website etc. Und ich finde, das ist eine ganz gute Überleitung, weil worüber wir heute sprechen wollen, ist ja Personal Branding. Und dieses ganze Thema ist Personal Branding necessary. Also braucht man das, braucht man es nicht. Du bist ja momentan auch dran, dir da so ein bisschen deine eigene Marke aufzubauen. Dementsprechend denke ich, ist das eine echt top Überleitung. Und ich frage mich, wie bist du dazu gekommen? Oder bist du überhaupt aktiv dazu gekommen?
Das hat damit zu tun, dass ich jahrelang immer das Gleiche gemacht habe in einem Bereich und das ist halt Design, weil es mir unheimlich viel Spaß macht und das mache ich halt weiterhin und das lebe ich halt auch wirklich aus und ich habe halt gemerkt, als ich Zeus Design angefangen habe und mich erstmal bei der Gründung mit Sachen beschäftigen musste wie Steuern, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, IHK-Beiträge und wie sieht's eigentlich aus mit Anschaffung von Geräten, wie schreibt man die alle ab? Und ich wollte es halt richtig machen von Anfang an und musste mich dementsprechend erstmal mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und wie du jetzt erst gemerkt hast, dann kommt das Design erst danach und musste erstmal diesen ganzen, ich sag mal, ja, trockenen und doch sehr wichtigen und essentiellen Beitrag für das Unternehmen erstmal aufbauen, dieses Wissen. Und als das mal, also ich lerne jetzt immer noch dazu, ne? Ich habe jetzt immer noch so Basics oder wie sieht's halt aus mit einer Rechnung schreiben, worauf muss man achten, was passiert, wenn man eine Mahnung bekommt, was passiert, wenn man eine Mahnung schreiben muss das erste Mal, solche Geschichten. Und als dann mehr und mehr dann die Aufträge reinkamen und man mit coolen Projekten quasi und Teams arbeiten konnte, habe ich dann halt schnell gemerkt, ich wurde immer als der UXler dann gesehen. Also der entweder Umsetzer am Anfang, jetzt mehr und mehr Stratege und konzeptionell am Denken. Und da ist mir dann aufgefallen, okay, wo kannst du mit deiner Kreativität quasi dich noch weiter austoben, weil du jetzt nämlich dieses Vorwissen, was ich durch Zeus Design erfahren habe, an neuen Projekten als gegeben voraussetzen kann. Und zwar konnte ich, als ich dann die Idee für Venicare hatte, direkt loslegen, ohne mir Gedanken machen zu müssen, wie sieht's denn jetzt mit Steuern aus und etc., weil das war ein Anruf bei meinem Steuerberater und wir haben gesagt, wir machen das erstmal alles unter einer Dachmarke und gut ist. Und Rechnung schreiben ist sowieso jetzt noch gar nicht irgendwie in Aussicht bei Venicare, sondern ich bekomme eher die ganze Zeit Rechnung für die neuen Sachen, die ich mir aneigne und quasi investiere. Aber ja, dieser Wissensvorsprung, der hat mir auf jeden Fall gut getan, dass ich den halt 10 Jahre vorher gemacht habe und in der Zeit besser drin geworden bin, weil ich halt gemerkt habe, dass neben diesem ganzen kreativen Ader, die man mitbringen muss, halt auch eine finanzielle Bildung essentiell ist und extrem wichtig ist, um so ein Projekt quasi von Anfang an richtig aufbauen zu können. Und genau, dann bin ich halt 2 Jahre mit der Idee zu wenig her. So 2017, 2018 fing das schon an, in meinem Kopf zu brodeln. Und dann habe ich mich halt irgendwann mal hingesetzt und habe gesagt, okay, ich will das jetzt mal durchziehen und einfach machen. Aber ich war die ganze Zeit noch davor in projektbezogenen Arbeiten als Freelancer. Und nachdem ich ein Langzeitprojekt, 1,5 Jahre, dann beendet habe, erfolgreich, für beide Seiten, habe ich mir dann gesagt, ich ziehe mich jetzt erstmal zurück aus meiner Tätigkeit als Freelancer im UX-Bereich und gründe mein neues Unternehmen, wenig her. Und ich habe das nämlich aus dem Grund gemacht, weil ich mich nämlich kenne, wenn ich dann nämlich direkt ein Folgeprojekt angenommen hätte, dann hätte ich keine Zeit und keine Muse, meine 100% geben zu können für das neue Projekt, für mein eigenes Projekt. Und bevor ich das stiefmütterlich aufziehen wollte, habe ich mir gesagt, ich ziehe mich jetzt ein Quartal zurück und investiere wirklich 100% meiner Zeit in das neue Projekt. Und das war im Oktober letzten Jahres, also 2019. Und ich dachte mir, okay, Anfang des Jahres 2020 gucken wir mal, wie viel Luft das Projekt noch braucht. Und es fing halt wirklich gerade an, die ersten Leute anzusprechen, weil am Anfang muss ich erstmal alles aufbauen, von Logo, Webseite, Social-Media-Kanäle. Und ja, jetzt sind wir halt in Covid, in der Zeit von Covid. Und dementsprechend, dadurch, dass ich dann nämlich durch Zeus Design diese ganzen Vorsprung hatte mit, was ist wichtig und wie baut man noch Puffer auf, kann ich jetzt halt weiter an dem Projekt wenig herarbeiten, ohne dass mir quasi auch noch die letzten Haare vom Kopf fallen, weil ich habe ja eh keine. Von daher dachte ich mir, ziehe ich das jetzt einfach mal durch. Und da sind wir aktuell. Und um jetzt nämlich deine Frage beantworten zu können, wie ich dann auf Personal Branding gekommen bin, musste ich nämlich alles vorher erfahren, um zu verstehen, dass ich jetzt bereit bin für ein Personal Branding. Weil ich nämlich vorher als Designer nur angesehen worden bin. Über Zeus Design. Jetzt mit wenig her, ich mache das jetzt seit 6 Monaten, ja, werde ich als der angesehen, der Leuten Mut und Inspiration geben möchte, um eine Community aufzubauen für Leute, die halt durch Hausfall und Geheimratsecken geplagt sind, weil daher komme ich nämlich. Aber wiederum möchte ich nicht, ich mag so Schubladendenken nicht und dementsprechend gebe ich das den anderen Leuten auch nicht zu verstehen, dass die mich in der Schublade stecken können und ich tue das nämlich gegenüber den anderen auch nicht. Und dann dachte ich mir, was wäre denn, wenn ich aus den Sachen, die ich bisher an Erfahrungen gesammelt habe, zusammenfasse als Dachmarke und mache daraus mein Personal Branding. Und deswegen ist dann quasi die Idee entstanden, das alles unter einem Hut zu packen, wo dann Leute so eine Art schnellen Einblick bekommen können, wie eine Art Online-Visitenkarte nenne ich das. Was macht denn der Christus eigentlich? Wofür steht er und wofür steht er nicht? Und das kann man halt gut kommunizieren, indem man nämlich sich herausnimmt, dass man nicht als Werbeagentur, als irgendein Konzern oder egal, was man jetzt eigentlich vorhat, zu kommunizieren, sondern ich als Person möchte das machen. Und wiederum, meine Person steht dann für die jeweiligen Projekte, wo ich halt involviert bin.
Ja, ich finde es halt sehr, sehr spannender Punkt, auch wo du gesagt hast, es ist kein Schubladendenken, weil natürlich ist ja Branding irgendwo trotzdem, zumindest meiner Auffassung nach, eine Marke, sei es jetzt eine Person oder ein Unternehmen, irgendwo einordnbar zu machen. Würdest du nicht sagen, dass sich das irgendwie widerspricht, dass man sagt, okay, eigentlich will man ja mit einem Personal Branding jetzt jemandem ermöglichen, direkt zu sehen, okay, dafür, wie du schon gesagt hast, dafür steht der Christus, dafür steht er nicht. Ist das nicht eigentlich eine Art Schubladendenken in dem Sinn?
Ich würde gerne die Frage mit einer Gegenfrage beantworten.
Okay.
Stell dir folgenden Sachverhalt vor. Du bist unterwegs und du siehst ziemlich viele Menschen über den Tag verteilt. Und wie viele Menschen davon bleiben dir wirklich im Gedächtnis? Danach die nächste Frage wäre, mit welchen dieser Menschen, die dir im Gedächtnis geblieben sind, würdest du gerne mehr erfahren und vielleicht mal einen Kaffee trinken gehen, um den näher kennenzulernen? Weil irgendwas war da, das hat dich interessiert, neugierig gemacht. Und abschließend, wenn du diese Fragen beantworten konntest, wie viele dieser Menschen würdest du sagen, sind Kollegen oder Freunde geworden. Und wie du merkst, ist das eher wie so ein Filter. Das heißt, es reduziert sich auf immer weniger. Und jetzt ersetz einfach mal das Wort Freunde mit Marke. Wie viele Marken sind dir bisher über den Weg gelaufen? Wie viele Marken sind dir im Kopf geblieben? Von welchen Marken wolltest du mehr erfahren? Hast danach gegoogelt oder irgendwas auf YouTube gesucht, Reviews dir angeguckt? Und wie viele Marken vertraust du dann am Ende, dass du sagen kannst, ich investiere da tatsächlich mein Geld rein oder ich mache eine Langzeitbeziehung damit, dass ich sage, ich gehe damit, ich vertrete die Werte, die diese Marke mir gegenüber kommuniziert. Und ich habe dann halt auch festgestellt, wenn ich selber von mir nicht möchte, in irgendeiner Schublade eingeordnet zu werden, dann erwarte ich das auch nicht von anderen und kann das auch nicht erwarten. Und wenn du siehst, wie Leute kommunizieren im Internet, was selber ihr Brand angeht, dann habe ich oft gesehen, dass es Leute gibt, die halt so ein extrem bunter Vogelcharakter sind. Und das spiegelt sich dann nicht nur im Charakter wieder, den sie haben, sondern das kommunizieren die auch bewusst nach außen, weil das nämlich genau diese Message ist, die geben wollen.
Ja. Ja, es ist sehr interessanter Ansatz. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass irgendwie, klar, ist Schubladendenken immer schwierig, vor allem wenn man es natürlich irgendwie tut, ohne jemanden irgendwie näher zu kennen oder auch irgendwie zu kennen, wofür steht der, wofür steht er nicht. Aber ich denke, dass es trotzdem jeder so ein bisschen tut, weil es, glaube ich, auch hilft. Man identifiziert sich ja auch mit Marken. Man identifiziert sich mit Leuten. Man kann mit Leuten gut, man kann mit Leuten schlecht. Und vielleicht ist das jetzt auch das falsche Wort. Vielleicht, wie du gesagt hast, ist vielleicht Filter das bessere Wort. Aber ich glaube, es kann auch hilfreich sein, sofort auf einen Blick zu verstehen, weil ich wusste bei dir sofort, okay, hey, du bist ein offener Typ, du bist ein super kreativer Typ, du nimmst dir irgendwie auch Zeit für dich selber, du meditierst ja auch, alles solche Themen hat es mir super einfach gemacht, mir irgendwie ein Bild von dir zu erzeugen.
Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, Samuel, und das ist auch ein interessanter Punkt. Und zwar sieht es ja so aus, ich mache es ja den Leuten auch einfach, eben doch sich dann zu entscheiden, wenn sie mit mir zusammenarbeiten wollen, eine Kooperation eingehen wollen, einen Ansprechpartner suchen oder ein Interview führen möchten. Und zwar, wenn du auf eine Seite gehst und du hast ein Kontaktformular, das ist ja sehr allgemein gefasst. Und dann ist es dir überlassen, mit was für einer Anfrage du auf mich zukommst, wenn du vorher gesehen hast, was ich quasi alles anbiete und was eben nicht. Weil das, was ich nicht anbiete, das wirst du da ja auch nicht finden. Das heißt, eine kuratierte Ansicht, auf jeden Fall, die kriegst du von mir präsentiert dann auf den jeweiligen Seiten. Aber dir ist es überlassen, auf was du dich quasi dann beziehst. Und zwar, ich habe mal einen AB-Test gemacht für meine Personal-Brand-Seite, die ich weiterhin am Aufbauen bin und auch viel davon lerne und dann nach außen trage. Und zwar habe ich mir nämlich auch die Frage gestellt, wie bekomme ich denn die Leute dazu, nicht überfordert zu sein mit irgendeiner Anfrage, die schicken wollen, wenn ich zum Beispiel ein Portfolio darstelle, wo ich halt sowohl Venicare als auch Zeus Design als auch jetzt mein Personal Brand aufzeige. Und die einfachste Möglichkeit war, die ich am Anfang halt auch erstmal rausgeschossen habe, um Erfahrung zu sammeln, war, ich habe dir ein Kontaktformular zur Verfügung gestellt, wo du vorher auswählen sollst, mit welcher Person du wirklich was machen möchtest. Das heißt, du hast dann auswählen können, du möchtest Design haben, also kommt dir das Designformular. Du hast irgendeine Kooperationsanfrage oder Sponsoring oder einfach einen netten Blogbeitrag, den du als Gast verfassen möchtest für Venicare, dann kriegst du das Venicare-Formular. Und wenn du wiederum die Person hinter dem Ganzen kennenlernen möchtest, dann kannst du dann das Personal Brand Kontaktformular nehmen. Vereinfacht gesagt ist das ein einziges Kontaktformular mit einer Vorauswahl. Und ich habe dann gemerkt, das braucht es gar nicht. Ich überlasse dir die Möglichkeit, mich anzuschreiben mit egal welchen Themen, die du haben möchtest, weil ich dir nämlich nicht vorsetze, mit was du nur auf mich zukommen kannst. Weil das wäre ja wiederum eine Filtration, die einsetzt, die Sachen auch beschneiden kann, wenn du es halt möchtest. Und ich dachte in dem Moment, das brauche ich nicht, weil meine Designphilosophie, die ich vertrete, ist halt so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Und ich würde mir da ja selber ins Knie schießen, wenn ich sagen würde, ich würde das Kontaktformular, wo wir halt jetzt von einem Blueprint reden und Best Practice gibt es ja zuhauf, sagen würde, ich verkompliziere das, nur um es vermeintlich einfacher zu machen. Nee, Name, E-Mail und Nachricht, das war's. Und bei Name ist es sogar noch nicht mal ein Pflichtfeld von mir aus, sage ich mal. Das heißt, mach es dem User einfach, auf dich zuzukommen mit egal, was du möchtest, weil letztendlich hat er ja gesehen, für was du stehst und für was nicht.
Ja. Ja, es ist, ich denke auch, dass es gar nicht möglich ist, zu sagen oder zu trennen, Christos Zeus zu sein, Christos Venikea, sondern das ist ja alles in dir als Person oder als Personenmarke, als Personal Brand halt irgendwo vereint. Und man kann ja auch nicht irgendwie einen klaren Cut ziehen und sagen, okay, da hört jetzt der Designer auf und da fängt jetzt der Christos Venikea an. Also das verstehe ich schon auch. Mich interessiert auch noch, du meintest ja, du hast dieses ganze Thema Personal Brand jetzt so als neues Projekt halt gestartet, mit der Erfahrung, die du sammeln konntest. Was hattest du so für eine Motivation zu sagen, ich möchte mir jetzt eine persönliche Brand aufbauen?
Ich habe dir ja den Weg aufgezeigt, wie ich gestartet habe als Designer und musste mich halt erstmal mit ganz anderen Themen beschäftigen. Das war wiederum der Vorteil, wieso ich dann mein zweites Unternehmen Venikea gründen konnte, weil ich mich nämlich mit dem ganzen Steuerkram nicht in der Tiefe befassen musste, sondern ich habe das vorher gemacht. Und während ich dann Venikea aufgebaut habe, habe ich dann halt gemerkt, was Venikea mir zurückgegeben hat in der Zeit. Und zwar ist es nicht ein Low-Budget-Projekt, es ist ein No-Budget-Projekt. Das heißt, ich konnte nur wirklich das investieren, was mir momentan am wertvollsten ist, und das ist die Zeit, die mir zur Verfügung steht, weil ich die selber wählen konnte. Und Venikea konnte mir nämlich etwas geben, was ich vorher bei Zeus Design gar nicht gespürt habe. Und zwar war das nämlich das nach außen gehen mit einem Thema, was mehr Menschen anspricht auf einer Ebene, die keine Experten sein müssen, was App-Programmierung angeht, Webseiten, Responsive Design und Stakeholder-Reviews etc. Und diese ganze persönliche Komponente, die dann nämlich mit YouTube und Podcast jetzt gefestigt wird, weil du kannst dir nämlich YouTube-Videos angucken, wo ich dann mit Leuten rede, deren Sorgen, die erst im Kopf haben und dann auf dem Kopf hatten. Das heißt, das ist so eine Schiene, wo ich halt herkam und das nachvollziehen kann. Deswegen möchte ich dann die Leute dementsprechend dann halt auch motivieren und zu sagen, hey, das ist mein Weg und guck mal, ob du dich daran irgendwie orientieren kannst oder dir was Eigenes daraus basteln kannst. Und da habe ich halt gemerkt, dass wenn mir Leute auf Instagram, die 17 sind oder 60, sagen, hey, ich habe Folgendes ausprobiert, was könntest du mir jetzt in dem Moment sagen oder so, dann dachte ich mir so, okay, wow, dass das jetzt in einem halben Jahr schon solche Züge annimmt, das freut mich auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es halt eine Verantwortung, eben, ich bin ja kein Arzt, ich werde niemals irgendwie sagen, dies und das aus der Vergangenheit und dieser Artikel hier, sondern eher im Gegenteil, dass ein ärztlicher Rat, wenn du halt noch extrem jung bist, gut ist, weil wenn du nämlich zum Beispiel in der Pubertät bist, kann von jetzt auf gleich was passieren, dass zum Beispiel hormonell bedingt irgendwas passiert, du Stress hast, dein Hormonspiegel ist komplett ein anderer und deswegen wahrscheinlich der Haarausfall einsetzt. Und wenn ich das jetzt zusammen kumuliere und in YouTube-Videos und Podcast festhalte, habe ich halt gemerkt, dass ich das Gleiche in Zukunft auch für Zeus Design machen kann. Indem ich zum Beispiel mit Leuten aus der Branche rede, die UX-Design affin sind oder Programmierer und ich von denen auch lernen kann, wie die an Projekten gehen oder welche Tools die benutzen, welche Hacks die haben, weil mich das brennend interessiert. Und ein Step weiter habe ich dann gedacht, was wäre, wenn man das nicht festnageln kann auf das Thema Haarausfall oder auf das Thema UX-Design, sondern wenn ich ein Personal Brand aufbaue, kann nämlich die Marke dann von beiden Unternehmen, die ich bisher führe, sofort profitieren. Mein Personal Brand braucht jetzt keine Erfahrung mehr in Steuern und mein Personal Brand braucht jetzt erstmal nicht die Anschaffung von einer Videokamera oder Licht oder Mikrofon, weil das habe ich nämlich alles durch die zwei vorherigen Unternehmen gelernt.
Also was quasi so dieses, sag ich mal, Zusammenfassen der Facetten, die du eigentlich bist. Zu sagen, okay, ich bin mehr als nur der Designer, ich bin mehr als nur die Privatperson, so ich bin alles zusammen und das will ich auch so kommunizieren. Denkst du, das ist irgendwie hilfreich? Das heißt jetzt vor allem auf das ganze Thema Design und Projekte bezogen. Denkst du, das hilft dir, vielleicht neue Projekte zu bekommen oder mehr Erfolg in deinen Projekten zu haben?
Auf jeden Fall. Und zwar, stell dir mal vor, langzeitmäßig gedacht. Also ich muss jetzt erstmal gucken mit wenig her, nicht wo ich in 2-3 Monaten stehe, sondern was die nächsten To-Dos für die nächsten 2 Tage bis Wochen quasi sind. Und Christoph Stavro als Brand, das ist langfristig angelegt, weil nämlich die Erfahrung dazu spielt, dass man sagt, diese Erfahrung bringst du ja dann noch weiterhin mit rein. Und ich habe dann festgestellt, aktuell sieht es so aus, jemand möchte mit einem UX-Designer zusammenarbeiten, weil er gerade den Bedarf hat in seinem Team, was interdisziplinär aufgestellt ist. Das heißt, ich erfülle meine Rolle als UX-Designer. Was wäre jetzt aber in 5 bis 10 Jahren, wenn derjenige, der einen UX-Designer sucht, sagt, ich möchte mit dem Christos direkt zusammenarbeiten? Weil der steht nämlich für Minimalismus, für genau diese Schiene. Und das, meiner Meinung nach, kriegt man das dann mit einem Personal Brand in die ans Laufen, weil nämlich vorher, du bist nicht nur einer von vielen, sondern es schwimmt sehr. Das ist nicht klar, für was man dann steht, wenn man eben nicht, sage ich mal, so eine kleine Visitenkarte online hat, sondern wenn du nur dein Portfolio online hast, sieht man ja nur genau das, was du dann machst. Und die Kommunikation wiederum habe ich erst gelernt, als ich die ganzen anderen Sachen gemacht habe. Weil das musste ich halt auch erst lernen. Diese ganzen hübschen Grafiken, die man immer im Internet sieht, das ist ja dann auch nur eine Facette von dir. Aber die Leute arbeiten nicht mit dir zusammen, weil du irgendwelche Pixel schubsen kannst, sondern die arbeiten mit dir, weil du dann für etwas stehst und das auch kommunizieren kannst. Und das Endergebnis, das ist das, was du die ganze Zeit präsentierst mit irgendwelchen Best Practice oder mit einem Portfolio. Aber das ist nicht unbedingt der Grund, wieso jemand sagt, ich möchte mit diesem UXler zusammenarbeiten.
Ah, okay, also das ist super spannender Punkt. Ich das denke mir halt auch, also ist es nicht dabei auch so, dass du aber gleichzeitig sagst, man geht ja irgendwo auch das Risiko ein, zu sagen, es gibt super viele Leute, die dann nur wegen deiner Personal Brand nicht mit dir zusammenarbeiten. Weil sie sagen, okay, ich möchte jetzt nicht jemanden, der irgendwie Minimalistik und Klarheit irgendwie schätzt.
Dann bin ich nicht nur der falsche UXler, sondern der Kunde ist auch falsch bei mir, weil das ist ja auch ein Vorteil, wenn du, am Anfang haben wir ja gesagt, ich mache das ja gerne, weil ich dann halt selbstbestimmt ein kreatives Leben ausüben möchte. Und der zweite Punkt, der fast genauso wichtig ist, ist, dass man Nein sagen darf und Nein sagen kann. Und zwar nicht nur zu Projekten und Anfragen, sondern im Allgemeinen, weil wenn du für etwas stehen möchtest, dann definierst du das ja nur, indem du auch sagst, wofür du nicht stehst. Und ich finde, wenn du Anfragen hast und dann siehst du halt, die Sache ist halt folgendes, Samuel. Wenn du einfach Aufträge annimmst und du stehst dann da mit einer Bandbreite an verschiedenen Projekten, die du vorweisen kannst, ne, ist das eine Sache. Und im Design ist das extrem gut und du bist wahnsinnig kreativ. Aber dann wiederum habe ich halt gelernt, wenn ich bei YouTube meinen Kanal als Gaming-Kanal aufziehen würde, wo ich dann ab und zu mal Vlogs von mir persönlich reinbringe, die mit Kochen zu tun haben. Und ich dann auch darstelle, dass ich gerne mal an irgendwelchen Holzarbeiten interessiert bin, okay? Du verstehst, was ich meine? Das wird dann halt ein Potpourri aus vielen Sachen. Das heißt, wenn du deine Nische gefunden hast und das dann auch durchziehst, dann signalisierst du ja auch automatisch, welche Kunden oder Personengruppen du ansprechen möchtest. Und genau das habe ich halt dann auch gelernt, was ich dann in mein Personal Brand mit reinziehen möchte, dass ich eben durch diese Differenzierung auch eben diese Anfragen vermeide, auch auf der gegenüberliegenden Seite, weil für beide Seiten ist es dann halt nicht nur Geld, sondern auch die Zeit, die dann eine Rolle spielt, dass man eben nicht sagt, ja, ich würde aber so gerne, aber das geht leider nicht. Weil die Message, die du kommunizierst, das ist halt deutlich, aber was auch extrem deutlich ist, die Message, was du eben nicht kommunizierst.
Ja. Es ist auch bei uns tatsächlich so, also ich finde diesen Punkt, auch mal Nein sagen können, ist eigentlich somit das Wichtigste, weil man ja sicher dann auch mit den Projekten, die man dann macht mit Kunden, wo man weiß, man passt einfach zusammen, auch abseits dieser fachlichen Themen, glaube ich, ist sehr viel fruchtbarer und macht auch sehr viel mehr Spaß, mit Leuten zusammenzuarbeiten, wo man weiß, ja, ich möchte das aufgrund der Dinge, wofür diese Person steht und wie diese Person ist, und nicht einfach nur des Auftrags willen. Ist natürlich eine klasse Sache, dieses ganze Thema Personal Branding. Sache ist natürlich immer, wo fängt man an? Also du jetzt natürlich bist gerade darüber, dir deine ganze Personal Brand aufzubauen. Ich meine, es ist natürlich immer ein Prozess auch. Ich glaube, das wird niemals irgendwie enden. Aber was tust du Handfestes, um deine Personal Brand zu formen, aufzubauen? Wie gehst du das an?
Also aktuell ist die Personal Brand nicht meine Prio 1, sondern ich stecke wirklich alles in das Projekt Wenig her. Aber ohne das Projekt Wenig her würde es meinen Personal Brand und Gedanken gar nicht geben. Das heißt, ich habe erst dann gecheckt, dass ich Personal Brand schon immer gemacht habe, aber anstatt, dass man den Leuten eine Anlaufstelle gibt, war es immer nur mein PDF-Dokument, was man dann rumgeschickt hat, wenn ein Headhunter angerufen hat oder auf LinkedIn was gepostet hat. Das war dann quasi mein Personal Brand, was ich am Anfang gemacht habe. Das heißt, alles, was man bereits hat, ist schon eine Art erster Step, erster Baustein. Das heißt, man fängt gar nicht bei Null an. Weil ich sehe das ja auch jetzt an dir hier. Du hast mich ja gefragt, hey Christus, hast du Bock auf einen Podcast? Und ich hatte ja mit euch in Vergangenheit schon des Öfteren mal Kontakt und habe ich gesagt, ja klar, lass einfach machen, auf beiden Seiten, das passt und harmonisiert. Und das wiederum spielt ja für euch dann auch als Brand, zwar jetzt personal in Klammern, ne, aber da steht dann quasi für euch oberbegriffmäßig, dass ihr dann auch dadurch signalisiert, was ihr anbietet, für wen ihr das anbietet und da schafft ihr eine Klarheit. Und das habe ich erst danach gemerkt, als ich mich nämlich auf meine Nische, dem Hausfall mit dem Projekt, reduziert habe. Und zwar habe ich dann herausgefunden, dass ich, wenn ich alles über eine Dachmarke bringe, mein Personal Brand, kann ich alles separat auflisten, was ich gemacht habe, was wiederum für sich besteht. Und ich fange einfach mal wirklich simpel an. Das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe mir eine extra E-Mail-Adresse quasi gemacht. Und das klingt vielleicht banal, aber neben einer privaten E-Mail-Adresse und die Business-E-Mail-Adresse, die ich hatte, stand nie mein Name. Das heißt, die private, die war ja eh im Business-Kontext nicht relevant. Und meine Zeus-Design-E-Mail-Adresse, da stand ja nie mein Name erstmal drauf, sondern es war so ein allgemeines Postfach, sei es Kontakt etc. Und wenn du dann eine E-Mail-Adresse hast mit deinem Namen, und damit meine ich halt wirklich auch die Domain an sich, also dein Name.de oder deine Marke, egal wie du dein Personal Branding aufziehen möchtest, ne, ich habe das erstmal dadurch getrennt. Und dann wiederum fing ich an, ich hatte da nicht nur getrennte Postfächer, sondern ich hatte auf einmal auch unterschiedliche Signaturen. wirklich Basic Stuff, das Einmaleins, was man am Anfang machen kann, ohne wirklich viel Geld in die Hand zu nehmen und mit einem relativ überschaubaren Zeitrahmen, ist es für dich erstmal klar zu machen, was für andere klar sein soll. Und wenn du das selber gemacht hast, dann wird es erst für die anderen ersichtlich, wo du hin möchtest. Und mit einer Signatur fängt es halt an, dass du dann vielleicht ein Logo hast. Und ist dein Logo jetzt personal gebrandet? Ist es dein Name oder ist es halt eine Art Wort- oder Bildmarke? Und da spielt halt meine Erfahrung aus der Agenturphase und Designphase mit rein, dass man dann halt durch so ein Logo auch eine ganz klare Gliederung herstellt. Allein nur schon von der Typografie, von der Farbe, die man nimmt, dass es nämlich was anderes ist. Und wenn du allein das schon hast, also deine getrennte E-Mail-Adresse und deine getrennte Signatur, dann geht's halt weiter. Wie sieht's denn mit einer Telefonnummer aus? Ja, du kannst alles unter einem Hut haben, aber mittlerweile sowas wie Zipgate und solche Dienste ermöglichen es dir ganz einfach, dass du eine Nummer hast, eine zweite, kostenlos, ohne SIM-Karte und dann probierst du es einfach mal aus. Und das ist für mich extrem wichtig, dass ich gedanklich auch diese Trennung machen kann. Wann bin ich, für was verpflichte ich mich gerade meine Zeit, dass ich das auch im Kalender. Du hast dann unterschiedliche Farben für unterschiedliche Bereiche, die du gemacht hast. Dann hast du halt dein Privates, du hast dann dein Design, Personal Brand und mein wenig Care. Ich könnte jetzt noch weitergehen und zwar bei YouTube. Ich konsumiere viel und ich muss mich auch viel mit YouTube auseinandersetzen, weil ich extrem viel Wissen daraus gezogen habe über die letzten Jahre. Und mir ist es halt aufgefallen, indem ich nur einen Account hatte, meinen privaten, mischt sich das von Gaming-Videos über Rocket Beans, über Musikvideos, über Metallica-Konzerte bis hin zu DIY-Projekte, wie ich meinen Workspace optimieren kann, bis hin zu Hörbücher, die ich mir abends dann mit einem 30-Minuten-Timer anhöre. Dann habe ich aber gemerkt, das hilft mir nicht weiter als die Person, die ich dann nämlich in Zukunft werden möchte, nämlich so klar gegliedert und hab dann verschiedene YouTube-Accounts gemacht, eben mit diesen E-Mail-Adressen, die ich mit meinem Personal-Brand aufgebaut habe, dass ich dort die Trennung habe. Also, muss man so im Detail das machen? Nein, aber mir hat's geholfen. Und ich wollte dir nur damit, Samuel, quasi einen Einblick in meiner Denke geben, dass nämlich dieses Personal-Brand, das kannst du dann halt auf viele Sachen beziehen, wo du dann nämlich eine klare Trennung auch für dich selber findest. Weil wenn du als Selbstständiger immer selbst und ständig etwas machst, dann musst du halt gucken, wo du deine Zeit effektiv einsetzt und zu welchem Projekt du das machst und für welchen Kunden und wann halt der richtige Zeitpunkt da ist, auch mal zu sagen, okay, jetzt kannst du mal Feierabend machen. Und das hilft ungemein.
Die Frage, die ich mir jetzt aber gerade stelle, ist, wie der Name Personal Brand schon sagt, steckt ja doch ein großes Personal drin. Und du meintest ja, du gliederst es ab, du machst ja deine eigene Mailadresse etc., dass es ein guter Anfang ist. Dann kommt bei mir so die Frage auf, was ist dann der Unterschied, wenn ich zwischen dem Christoph Stavrou, den ich jetzt meinetwegen als Designer beauftrage oder mit dem ich als Designer zusammenarbeite und Zeus Design, mit dem ich als Designer zusammenarbeite, ist das an sich dann auch ein Unterschied oder ist es einfach nur ein Unterschied, wie es kommuniziert wurde im Vornherein?
Es ist eine Art der Kommunikation, definitiv. Und ich würde jetzt nicht unterscheiden, dass der Christos von Zeus Design und der Christos, den du dann auf der Seite gefunden hast, eine andere Herangehensweise hat. Nein, im Gegenteil. Es ist halt die Sache, dass man, wenn man... Du hattest davor die Frage, um da noch ein bisschen mehr Insight zu geben und ein bisschen mehr Futter, hattest du ja gesagt, wo würdest du jetzt nochmal ansetzen, neben halt dieser E-Mail-Geschichte und YouTube, mit einem Blog. Wenn du jemand bist, der gerne schreibt, ist Blog halt eine Anlaufstelle. Ein Blog kann aber auch gut sein, dass du deine Podcast-Episoden und deine Videos mit ein bisschen mehr Content noch darreichen kannst und derjenige, der Bock hat, liest sich das dann durch und wenn es too long to read ist, dann klickt er sich halt eben das Video zum Beispiel an. Und ich habe dann halt gemerkt, mein Blog auf Zeus Design ist halt ein himmelweiter Unterschied als das Blog jetzt auf Wenicare oder mein Personal Brand. Und zwar ist das Beispiel, ich könnte produktive Hacks auf Zeus Design spielen. Und zwar, welche Tools benutze ich oder welche Tools benutzen andere und da Interviews führen. Aber was würde denn sein, wenn ich dann mal außerhalb dieser Bubble kommunizieren möchte? Sprich wirklich über andere Themen. Immer noch im Kosmos von alles mit Brand und Marke und Design, aber nicht unbedingt als derjenige, der für UX steht. Und wiederum, wenn du dir dann jetzt einen Personal Brand Account dir anguckst und du hast dann Lust, auch noch einen zweiten Blog zu pflegen, da gibt sich zwar das eine dem anderen die Hand, aber du bist viel freier in der Kommunikation nach außen, weil du dir nämlich keine Grenzen gesetzt hast, wofür dein Personal Brand dann direkt stehen muss, sondern das findet sich dann mit der Zeit. Und im Blog bist du dann noch, also du bist viel freier dadurch, will ich damit sagen.
Würdest du dann quasi sagen, Zeus Design ist eher ein Teil deines Personal Brands? Das, wenn man das sich, das ist keine Ahnung, wie eine große Bubble vorstellt, es ist einfach ein Teil, der zu deiner Personal Brand, der zu dir gehört. Und du lässt aber einfach auch viel tiefer oder was, zumindest ein bisschen tiefer auch in das Persönliche, in andere Facetten einfach blicken. Und dann vielleicht auch in der Zusammenarbeit, wenn man sagt, okay, man geht wirklich auf dich als Person zu, weil man sagt, hey, mir gefällt die Art, wie du bist.
Also ich merke, dass das ein sehr guter Input ist, den du mir hier gibst, Samuel. Und ich lerne halt täglich dazu. Und diese Podcast-Episode, die hat mir auf jeden Fall nochmal nahegelegt, was ich an meinem Personal Brand quasi noch updaten kann. Und zwar ist das Folgendes. Dadurch, dass ich das dann halt, das ist ja nie vorbei. Du hast ja auch gesagt, das ist ja immer in der Entwicklung. Und es verhält sich halt auch wirklich so wie auf unserem Smartphone. Jedes Mal, wenn wir in den App Store gehen, leuchtet direkt eine Bubble mit 7, roter Hintergrund und einer weißen 7, wo sagt, es sind 7 neue Updates. Nächste Woche sind es 2, danach die Woche sind es 10. Das heißt, die Apps sind nie fertig und sowas wie ein Projekt, was du anfängst, ist ja auch nie fertig. Und daraus lerne ich halt, dass ich dann quasi dir jetzt mit meinem Personal Brand wahrscheinlich eine Antwort in dem Moment geben kann. Und zwar ist das die, wenn du mich kontaktiert hättest, nur über Zeus Design. Ich glaube nicht, dass du mich wegen Personal Brand angefragt hättest, sondern wir hätten wahrscheinlich, das ganze Thema wäre wahrscheinlich ein anderes gewesen. Und wir hätten wahrscheinlich über App-Design geredet oder Interfaces und Inspirationsquellen etc. Selbst da wäre ja wieder Personal Brand, weil ich wahrscheinlich davon erzählt hätte. Aber dadurch, dass wir das jetzt so getrennt haben und du halt nicht über Zeus Design auf mich gekommen bist, sondern als mein Personal Brand, zeigt es mir halt, dass ich auf der einen Seite die Kommunikation dahingehend beeinflussen konnte, aber auf der anderen will ich sie halt so offen lassen, dass du sagst, okay, kann ich denn trotzdem noch das und das fragen oder erwarten oder darüber reden etc., weil es wäre halt zu schade, dass man jetzt sagt, wir wollen nur über Design reden. Wenn das Thema der Podcast-Episode ist, gar keine Frage, so wie heute Personal Brand, aber das ist halt so viel mehr und so übergreifend, dass man das eben nicht auf den Punkt nageln kann. Und das ist auch gut so. Und das ist auch richtig so.
Finde ich klasse Antwort. Gibt es denn Sachen, so in diesem ganzen Personal Brand Kosmos, hatten wir jetzt eigentlich sehr viel auch über dieses ganze Thema Außenwirkung gesprochen. So, wie wirkt es auf andere? Wie kommt es an? Gibt es auch Themen oder wie hast du dich persönlich oder wie hat es persönlich auf dich gewirkt? Wie hast du dich vielleicht auch persönlich weiterentwickelt in diesem ganzen Personal Branding Kontext?
Also definitiv aus den Fehlern, die ich vorher gemacht habe und definitiv aus Gesprächen mit Leuten, die Fehler vor mir gemacht haben, die ich nicht machen musste.
Denkst du, es ist ein großer Teil davon, sich auch mit sich selber auseinanderzusetzen, wenn man sagt, man will irgendwie ein Personal Brand aufbauen? Weil es gibt natürlich auch viele Leute, die sich gar nicht die Zeit nehmen, auch irgendwie sich mal Gedanken zu machen, wo will ich hin, wer bin ich, wie möchte ich sein, ist auch ein wichtiger Part.
Definitiv. Also da sprichst du was an, was essentiell eigentlich ist. Und ich gehe gerade in meinem Kopf selber durch, wieso ich das nicht direkt am Anfang gesagt habe, weil ich nämlich, ich habe so ein, ich finde immer, wenn du dich mit vor allen Dingen alten Leuten, also wirklich alten Leuten zusammensetzt und die müssen, die haben keine Ahnung von Apps, okay, die haben keine Ahnung von Personal Brand, aber darum geht's nicht, weil wenn du dich mit alten Leuten zusammensetzt, dann erzähl, also du, die öffnen deinen Kopf und deine Gedanken in eine Richtung, wo du selber oder mit deinem Kollegenkreis halt nicht so schnell da drauf kommen würdest. Und definitiv hat das eine Auswirkung als dich als Person, weil ich merke das an mir selber, nicht nur die Fehler haben mich zu dem gemacht, wo ich halt jetzt stehe, sondern eben auch die Gespräche, die ich führen durfte. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sage, nur die Ältere, die Weisheit in sich tragen, geben dir auch den richtigen Ratschlag. Nein, sondern im Gegenteil. Die Fehler, die ich angesprochen habe, die ich auch von anderen gelernt habe, waren wahrscheinlich auch viele von Leuten, die gar nicht in meinem Bereich waren, die aber deutlich älter waren. Und dann hat das mich zu Nachdenken angeregt. So nach dem Motto, okay, ich muss jetzt erstmal reflektieren, wieso ist dieser Mensch jetzt da, wo der ist und wieso ist er vielleicht dann unglücklich gewesen über die Situation. Bis ich dann selber in mich gegangen bin und gemerkt habe, ja, ist doch logisch, die ganze Informationsflut, die wir heute haben, die existierte nicht ansatzweise damals. Das heißt dann aber auch wiederum, unsere größte Schwäche ist das, was die Älteren nicht hatten früher, nämlich der Informationsüberfluss. Das heißt, heute liegt es daran, Sachen bewusst ignorieren zu können. Eben zu sagen können, nee, das ist nicht wichtig. Und nicht nur, weil das irgendwie schön betitelt ist, mit irgendeinem schönen Bannerspruch und hier noch einer Grafik, all diese ganzen Tricks aus diesem Bereich, zu sagen, doch, dieser Content ist wichtig, hör mich zu, guck mich an, konsumier mich. Nein, weil wenn du das nur machst, dann reflektierst du nicht, wo du eigentlich hin möchtest. Deswegen solltest du schon erstmal wissen, mit was du dich für Themen auseinandersetzt, die dich dann ausmachen. Weil diese Anekdote auch mit den Älteren, die kommt halt nicht von ungefähr, weil ich mag es wirklich, mit Leuten dann auch zu reden und unabhängig von meinem Bereich, weil ich bin der Meinung, du bist ein Durchschnitt aus den 5 Personen, die dich immer umgeben. Und wenn das bei dir dann abfärbt, dann solltest du dir gut aussuchen, welche Personen du dann quasi in einem engeren Kreis lässt, die dich dann beeinflussen und dementsprechend auch ausmachen, weil du kannst nicht die ganze Zeit 24/7 irgendwie ein Schutzschild um dich rum haben und sagen, nee, ich ignoriere das einfach und du bist ja kein Adblocker. Du kannst nicht dein Plugin an- und ausschalten, sondern du signalisierst immer und du nimmst ja auch Sachen auf. Von daher ist es halt wichtig, da die Balance zu behalten.
Und wahrscheinlich auch einfach sich einerseits bewusst zu werden, okay, da möchte ich hin, aber irgendwo auch Input von außen zuzulassen.
Definitiv, ja.
Natürlich ist Personal Branding immer, wird natürlich immer als sehr positives Thema wahrgenommen. So. Gehört es auch dazu, seine Schwächen und Fehler mit zu kommunizieren?
Oh ja, definitiv. Das signalisiert ja auch, wo du gerade stehst und was du nicht kannst und was du nicht machen wirst. Also, wenn ich Bauchschmerzen hätte bei einer Projektanfrage, dann kommuniziere ich das ganz klar direkt von vornherein, weil ich nämlich dann nicht die Bauchschmerzen beim Kunden, vorm Kunden, mit dem Kunden durchmachen möchte. Und das liegt halt daran, dass man, diese Kommunikation ist so wichtig, weil das signalisiert dem anderen gegenüber, wie ernst du dann wiederum deine anderen Sachen, die du kannst und beherrschst, zu 100% geben kannst. Und aus meiner Vergangenheit heraus wurde ich halt des Öfteren früher auch angesprochen, na, du kannst doch auch das Webdesign dann machen, nicht nur die grafische Oberfläche, sondern du kannst das doch dann auch umsetzen. Ich so, inwiefern? Na, HTML, CSS und dann machst du noch ins Backend das CMS. Und ich so, wow, okay, also ich hab schon HTML5, CSS3 und mit verschiedenen Backends gearbeitet und ich kann das lesen, aber ich kann es nicht sprechen. Und das kommuniziere ich, weil wenn du interdisziplinär in den heutigen Teams arbeitest, wo es halt komplett Entwickler sind, international und von komplett anderen Herangehensweisen, da verstehe ich, wo dann die Hürden sind als User Experience Designer in der Hinsicht, dass die App, wenn sie halt nicht nativ ist, sondern eher ein Hybrid, gewisse Voraussetzungen nicht mit sich bringt, dass man eben diesen Part, den man gerade designen möchte, nicht umsetzbar ist. Das verstehe ich. Aber dann zu denken oder zu sagen, okay, ich mache jetzt auch noch die Umsetzung, nur weil ich dann das Projekt bekomme, das wäre ein Schuss in den Ofen. Und das wäre ein Worst Case in meiner Denke. Und das unterscheidet dann halt, wo du dann wirklich deine Prioritäten setzt. Weil wenn ich ja zu einem Projekt sage, dann soll sich ja auch der Kunde und dementsprechend auch das Team zu 100% darauf verlassen, dass ich genau das geben kann, wofür ich dann stehe.
Ja, ich denke, da ist man dann auch einfach bei dem Thema Authentizität. Also ich glaube, dass Personal Branding es ist in erster Linie auch ein Wort für das Thema authentisch und offen einfach kommunizieren, wer man ist und was man kann. Und es ist ja sowieso jetzt heutzutage sehr viel oder oftmals, das heißt jetzt soziale Medien, wie auch immer, dass auch einfach sehr viel Darstellung ist und vielleicht auch weniger Authentizität, vorhanden ist als früher. Dementsprechend glaube ich, dass das auch einfach sehr, sehr wichtig ist, wie du schon gesagt hast, da auch seine Fehler irgendwo zu kommunizieren, weil man dann auch einfach glaubhaft vermitteln kann, okay, ich weiß, was ich nicht kann, also weiß ich auch, was ich kann und wofür ich stehe. Ich denke mal, dass auch für dich dieses ganze Thema Personal Branding, du hast schon gesagt, du hast natürlich auch einiges an Erfahrung mitgebracht, dass dir wahrscheinlich super viel Spaß macht, denke ich, dass es auch nicht eine super große Herausforderung ist, aber gibt es denn auch Herausforderungen oder Punkte, wo du gesagt hast, okay, irgendwie dir platzt der Kopf oder du weißt nicht mehr wohin oder kannst irgendwie was nicht in Worte fassen, als du dich als Personal Brand irgendwie entwickelt hast oder irgendwie dich so wahrgenommen hast?
Du meinst jetzt also auch, dass wir das Thema jetzt rund machen, noch mit den Schwächen, die du dann kommunizierst und auch darstellst und...
Nee, ich meinte eher, ob du in dem Prozess des Personal Branding, das zu kommunizieren oder dir dessen bewusst zu werden, wofür du stehst, ob es da auch Herausforderungen für dich gab oder ob das einfach so easy von der Hand ging, von vorn bis hinten.
Ja, fangen wir doch mal mit dem Podcast hier an. Das ist in diesem Zuge ist es mein erster Podcast, wo ich eingeladen worden bin, dass ich über diesen Personal Brand Schritt reden kann. Das heißt, hätte ich jetzt das nicht gewollt, dann hätte ich ja quasi nur mit meiner Internetseite gestanden als Personal Brand, aber ich hätte jetzt dem Zuhörer keinen Mehrwert geben können, indem er mich auch quasi sehen oder hören kann, was ich zu kommunizieren habe. Das heißt, es gibt immer, ich habe das halt gemerkt in meiner Selbstständigkeit, es gibt Plateaus und es gibt dann immer wieder die Steigung. Und wenn du Selbstzweifel dann hast, weil du zu lange auf einem Plateau stehst, dann musste ich mir erstmal selber klar machen, dass ich mich mal kurz umdrehe und gucke, dass dieses Plateau nicht dieses Plateau vor x Monaten oder Jahren war. Das heißt, immer wieder, wenn ich mir dann ein neues Projekt angeeignet habe oder für einen neuen Kunden gearbeitet habe aus einer komplett anderen Branche, wo ich vorher nie gearbeitet habe, war das ja immer wieder ein Schritt aus der Komfortzone heraus, weil ich das dann nämlich wollte. Und jetzt sind wir an den Punkt gekommen, wo ich das alles zusammenkumuliert betrachten kann und sagen kann, dafür möchte ich als Personal Brand dann stehen, weil ich nämlich meine Erfahrung aus dieser Branche rausziehen konnte und ich habe gemerkt, dass es mir nicht nur Spaß macht, sondern ich habe extrem viel dazugelernt. Wiederum auf der anderen Seite ist, wenn ich dann für Agentur X gearbeitet habe, für Kunden Y und das nicht sich so herausgestellt hat, wie es eigentlich vereinbart war, dann denke ich mir auch, okay, da hast du jetzt aber auch ziemlich viel wieder dazu gelernt. Und das wiederum kommunizierst du dann ja auch wieder nach außen hin.
Quasi dieses aus der Komfortzone, also einfach dieses aus der Komfortzone, damit man sich auch einfach als Personal Brand irgendwo weiterentwickeln kann, wo wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen hatten.
Definitiv. Es ist ja, wenn wir jetzt hier die Podcast-Einladung sehen, da sind ja jetzt wir beide. Und ich habe dir ja auch angeboten, Samuel, wenn du dann Bock hast, dann machen wir einen Podcast auch für mein Personal Brand. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der Samuel jetzt, sage ich mal, kein Personal Brand macht oder keine Internetseite hat, sondern ich finde dich einfach als Person cool, nämlich neben dem Ganzen, was du eh beruflich machst, ne? Wo kommst du her? Wieso hast du diesen Weg gemacht? Das interessiert mich. Und wenn ich das mit dem Podcast vorher mir selber nicht angeeignet habe, dann hätte ich auch nicht die Lust verspürt, dass ich sage, ja, gerne. Und weißt du was? Lass uns doch auch mal gemeinsam für eine andere Plattform Podcast machen. Das ist immer ein Schritt für Schritt und natürlich ist es immer, hat das damit zu tun, dass man auch vielleicht vorher ein bisschen Bammel hat und es sich komisch anfühlt und dann funktioniert was mit der Technik nicht, aber daraus lernt man ja und dann entwickelt sich ja eine Dynamik und das habe ich halt dann gemerkt, das kann man auf viele Sachen applizieren. Und ein Paradebeispiel ist, jeder große YouTuber oder Podcaster, hör dir einfach die ersten 5 bis 15 Folgen an oder Videos. Die sehen bei weitem nicht so aus, wie die jetzt sind. Und das ist auch richtig so. Weil man da nämlich auch diesen Schritt sieht, weil das nämlich deren Plateau damals war. Aber die haben es nicht, also wir sehen es jetzt als Plateau. Aber damals war das ja für die Hockeystick. Das ist ja für die nach oben gegangen. Und jetzt wiederum sind sie auf was ganz anderem gestoßen. Und das wäre halt nicht, wenn die sich einfach getraut hätten auf Aufnahme zu drücken, Licht stimmt nicht, irgendwie Ton ist irgendwie komisch, im Hintergrund läuft jemand rum, dann läuft eine Katze da rum. Ja, das gehört halt dazu. Und das spiegelt ja auch wieder rum, wer du bist, weil ja, dann du lässt dich nicht davon irgendwie irritieren oder auch verrückt machen, sondern du machst es einfach und das ist die wichtigste Message dann, ja, deine Komfortzone immer wieder ein Stückchen weit. Das ist ja auch die Gefahr, da beißt sich das nämlich, dass du deine Komfortzone erweiterst und dann suchst du halt das Nächste, wo du halt einen Step nach außen tragen kannst. Und wenn du das gefunden hast, dann liegt es an dir, dass du das dann halt machst.
Ja, ich kann dir nur super zustimmen und ich würde sagen, das war auch ein traumhaftes Schlusswort zum heutigen Podcast. Deine Einladung nehme ich natürlich sehr, sehr gerne
an. Das freut mich, super.
Ich mache sehr gerne zu dir einen Podcast. Aber an der Stelle auch ein riesiges Dankeschön an dich, für dein, dass du da warst, dass du mit mir hier gesprochen hast. An der Stelle will ich auch nochmal auf deine beiden Projekte hinweisen. Wenicare, Zeus Design und natürlich dein Personal Branding, Christos Stavrou, was ihr als Zuhörer dann alle natürlich in der Folgenbeschreibung findet. Ansonsten nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke auch, Samuel, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Und ja, wir hören uns dann nächste Woche. Macht's gut.
Ciao.